The Lesbian Gays.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zur queer-lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia. Herzlich willkommen zur 22. Folge von The Lesbian Gays. Ich bin Julia.
Ich bin Schnieke.
Und bei uns geht es heute um das Zusammendenken von lesbisch sein und nicht binär sein.
Wir sprechen dafür mit Max. Max hat eine Masterarbeit geschrieben, in der sich Max Literatur der letzten 100 Jahre angeschaut hat, in der es eben um lesbisch sein und nicht konforme Geschlechtsidentitäten und deren Ausdruck geht. Zum Beispiel Sami von Audre Lorde und Stormwatch Blues von Leslie Feinberg. Geschlechtsidentität und Sexualität werden ja manchmal bewusst getrennt, damit man beides ohne Vorurteile ausleben kann, auch unabhängig voneinander. Max erforscht jedoch auch, welche Zusammenhänge und auch Ausschlüsse es bezüglich Geschlechtsidentitäten in queer-lesbischen Communities gab, beziehungsweise gibt, beziehungsweise wie das alles in Literatur aus dieser Zeit verhandelt wird.
Und spannend ist dabei, dass in den Texten Themen verhandelt wurden, die wir zum Beispiel heute Nicht-Binarität nennen würden, und dafür gab es aber damals vielleicht noch gar kein Wort. Über die Masterarbeit kommen wir dann auch mit Max dazu, über Labels und Outing zu sprechen und natürlich auch über eine Broschüre, die Max gemeinsam mit einer Illustratorin gestaltet hat zum Thema Nichtbinarität. Und diese Broschüre soll dabei helfen, wenn man sich selbst outen möchte oder wenn eine Person im engeren Umkreis nicht binär ist, dafür einfach die richtigen Worte zu finden und das einordnen zu können und verstehen zu können. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und bleibt auf jeden Fall auch dran fürs Outro. Wir haben ein paar News für euch.
Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, lass uns einmal so starten, dass du dich gerne selber einmal vorstellst und wenn du möchtest, deine Pronomen dazu sagst.
Ja, gerne. Also ich benutze die Namen Anja und Max und meistens sage ich Menschen, dass die sich einfach einen aussuchen sollen oder zwischen den beiden wechseln sollen. Und ich benutze keine Pronomen, also einfach meinen Namen oder die Neopronomen Dane und Dern. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe letztes Jahr meinen Master an der Goethe-Uni in Frankfurt gemacht. und zwar den Master in American Studies. Und da habe ich mich auf Queer and Trans Studies fokussiert. Ich habe auch mehrere Semester, einmal im Bachelor und einmal im Master in den USA studiert, was eine total prägende Zeit für mich war und mich da auch super beeinflusst hat. Ja, und ansonsten gebe ich deswegen auch teilweise Kurse an den Unis. Es gibt gerade einen Gedichtskurs, LGBTQ Poetry. Und ansonsten bin ich Yoga-Lehrkraft. Das heißt Accessible Yoga, also auch Yoga, das für Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Schmerzen zugänglich sein soll. Und schreibe ansonsten ganz gerne Texte und Gedichte. Und bin außerdem in der Koordination von Stau Frankfurt. Das ist ein Antidiskriminierungsprojekt, besonders zu sexueller Vielfalt und Geschlechteridentitäten. Ja, und das sind so ein paar Sachen, die ich gerne mache.
Voll schön.
Wir spielen wie immer ein Spiel und wir haben uns heute wieder mal Sätze vervollständigen ausgesucht, damit wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Genau, ich fange einfach einen Satz an und du kannst einfach das Erste sagen, was dir jetzt in den Kopf kommt. Okay. Nichts Schlimmes dabei, keine Sorge.
Wir werden sehen.
Reden wir gleich drüber.
Auf meiner Leseliste ganz oben steht gerade.
Also ich bin gerade dabei, dass Femme-Buch von Sabine Fuchs zu lesen.
Oh, nee. Ich auch noch auf der Leseliste.
Oh, wir haben schon über dich herausgefunden, dass du auf dem Land lebst, wenn wir das so vereinfacht sagen können. Deswegen am liebsten mag ich am auf dem Land leben. Punkt, Punkt, Punkt.
Ganz, ganz viel ist, aber tatsächlich haben wir ungefähr 5 Minuten weit weg Babyziegen. Und die sind einfach so süß. Ich habe die vor so einem Monat entdeckt und habe es erst gar nicht gecheckt, dass da Babyziegen sind, auch inmitten von den Hühnern und den größeren Ziegen. Wow. Und ich habe fast angefangen zu weinen. Die waren so süß. Und ich bin dann so jede Woche einmal hingegangen, um zu schauen, wie die so wachsen. Und die sind jetzt auch schon echt groß, aber die sind einfach so zuckersüß. Ich liebe ja auch Ziegen in jedem Alter, aber diese Babyziegen, die waren wirklich obersüß.
Okay, ja, selbstverständlich.
Diesen Sommer möchte ich gern Punkt, Punkt, Punkt.
Ganz viele coole Menschen treffen, die ich wegen Corona schon lange nicht mehr gesehen habe.
Ja,
voll nice. Ja. Ein Wunsch, den ich mir unbedingt bald erfüllen will, ist?
Ich weiß nicht, ob es von mir schon immer ein Wunsch war, aber jetzt ist es irgendwie ein Wunsch. Und zwar, meine Mutter heiratet im Sommer und sie hat mich gefragt, ob ich sie zum Altar bringen würde.
Wow,
und
krass.
Das hat mich sehr, sehr gerührt. Und ich wusste gar nicht, dass es davor ein Wunsch von mir war, aber irgendwie, ich glaube, jetzt ist es einer. Und deswegen ist es sogar ein Wunsch, der in Erfüllung gehen wird.
Oh, schön, krass.
Cool. Wir haben auch schon mal herausgefunden, dass du gerne Katzen magst.
Ja,
deswegen.
Sehr gerne.
Ist die Frage, Cat-Content ist für mich Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, absolut notwendig, würde ich mal sagen.
Ein Grundbedürfnis.
Richtig.
Was ist dein Lieblings-Katzen-Content?
Einfach Katzen-Content von meinem eigenen Kater, der...
Ach, du sitzt an deinem Handy und bist so, hast du schon das gesehen? Oh mein Gott,
ich glaube, ich habe...
Schläft,
mein Handy sagt mir tagtäglich, dass es keinen Speicherplatz mehr frei hat und das liegt daran, dass ich irgendwie 10.000, also ich weiß gar nicht, ob ich übertreibe, weil ich tatsächlich über 10.000 Fotos habe und es sind bestimmt 80% davon von meinem Kater.
Okay. Richtig nice.
Big Cat-Content.
Genau.
Okay, und jetzt habe ich doch noch ein bisschen, ich glaube, eine schwierige Frage. Das schönste Feedback, das ich mal auf meine Arbeit erhalten habe, war?
Oh, das ist eine total schöne Frage, aber wirklich eine schwierige Frage, weil ich glaube, da müsste ich ganz lange drüber nachdenken, um da wirklich eine Antwort zu geben, die kein Feedback vergisst. Deswegen kann ich jetzt keinen Wortlaut wiedergeben, aber so ein Gefühl, wenn Menschen mir sagen, dass ihnen irgendwas geholfen hat, gerade auch Menschen, die selbst queer sind oder irgendeine Marginalisierung haben, die ich auch habe. Und wenn meine Arbeit diesen Menschen irgendwie ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben hat oder Unterstützung, oder dass die Menschen nicht alleine sind oder jetzt irgendwie mit den Menschen in der Familie oder Freundinnen dann engere Beziehungen formen können. Sowas gibt mir einfach ganz, ganz viel, dass sich Menschen gesehen und gehört und unterstützt fühlen von meiner Arbeit.
Voll schön, ja. Wir haben vorhin gehört, dass du deinen Master geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch, mega geil.
Dankeschön.
Und wir hatten die Ehre, möchte ich fast sagen, du hast uns deine Masterarbeit zum Lesen gegeben. Und ich fand es richtig cool, ich fand es richtig spannend und schön und relativ leicht zu lesen, weil du Bücher und Texte aus den letzten 100 Jahren analysierst oder gelesen hast und daraus Rückschlüsse auf die queeren Communities zu der Zeit schließt. Und ich habe das Gefühl, ich werde auf meine alten Tage noch so zum Geschichtsnerd irgendwie. Das heißt, ich war wirklich sehr tief drinnen. Magst du uns von deiner Arbeit erzählen und nochmal genauer darauf eingehen, was für dich dabei rauskam? Es ging ja viel um die Verhandlungen der Koexistenz von lesbisch sein und nicht binär in queeren Communities, was dabei für dich rauskam.
Ja, sehr gerne. Also allgemein geht es tatsächlich nicht nur um lesbisch und nicht binär sein, sondern einfach um alle Geschlechter, die irgendwie nicht konform sind oder nicht in die Norm reingepasst haben. Also das können zum Beispiel Frauen sein, die ihr Geschlecht irgendwie als von der Norm abweichend erleben. Es können Menschen sein, die weder Frauen noch Männer sind, Menschen, die Transmänner sind, transmaskulin sind. Also ganz, ganz offen gehalten. Und das habe ich absichtlich so gemacht, um einmal auf ein breites Spektrum von Erfahrungen eingehen zu können und viele Perspektiven zeigen zu können. Und deswegen habe ich den Begriff Gender Non-Normative, also Geschlechter nicht konform sozusagen, ausgewählt, um halt so ein breites Spektrum geben zu können und gleichzeitig auch, um nicht aktuelle Begriffe irgendwie anachronistisch und ohne Konsens so überzustülpen sozusagen, weil die Begriffe nicht binär und transmaskulin, diese Erfahrungen gab es zwar schon, aber diese Begriffe halt nicht. Und deswegen hätte ich mich sehr unwohl damit gefühlt, irgendwelchen Erfahrungen oder Charakteren von Büchern dann diese Begriffe irgendwie zu geben, wenn die Begriffe nicht selbst für sich verwenden. Das heißt, ich habe das sehr offen gehalten und einfach halt auf die Non-Normativität sozusagen untersucht. Und dabei ging es hauptsächlich um die Erfahrungen, die ich anhand von Literatur und Geschichte festgemacht habe. Aber teilweise habe ich da auch Theorie mit reingenommen. Das heißt, ich habe diese Genres so ein bisschen vermischt, weil sonst nimmt man ja meistens irgendwie Filme oder Literatur als Primärmaterial und Theorie als Sekundärliteratur. Und ich habe diese Grenzen versucht, so ein bisschen zu vermischen, genauso wie halt auch das Thema so ein bisschen Grenzen verwischt. Mhm. Und dabei war es mir wichtig, aufzuzeigen, dass Transmenschen und allgemein einfach Menschen, die ihr Geschlecht in ganz unterschiedlichen Wegen, die von der Cis-Norm abweichen, schon immer Teil von lesbischen Communities waren. Weil in meiner Erfahrung ist es so, dass lesbisch sein oft so definiert wird, dass es Frauen sind, die Frauen lieben. Und wenn auf das Trans-Thema eingegangen wird, dann meistens nur auf Transfrauen, was super wichtig ist. Aber das bleibt halt dann immer noch innerhalb von dieser Definition Frauen, die Frauen lieben. Und in meiner Erfahrung, auch meiner eigenen Erfahrung, weil ich mich als nicht-binäre transmaskuline Person identifiziere und teilweise aber auch den Begriff lesbisch benutze, passt das halt nicht, weil ich eben keine Frau bin. Und ich kenne auch noch andere Menschen, sowohl irgendwie Vorbilder aus der Geschichte, als auch Menschen in meinem Umfeld, denen es ähnlich geht. Und deswegen war es mir sehr wichtig, aufzuzeigen, dass lesbisch sein und Teil der lesbischen Community zu sein noch nie nur Frauen beinhaltet hat, sondern eben auch ganz viele andere Trans-Erfahrungen, wie zum Beispiel nicht-binäre Trans-Menschen, transmaskuline Menschen, Trans-Männer, gender-nicht-konforme Menschen. Also es gibt da so ein ganz breites Spektrum. Und das wollte ich eben sehr gerne festmachen und eben nicht nur anhand von einem Timeframe sozusagen, sondern so über 100 Jahre, um so auch ein bisschen die Entwicklungen zu zeigen und auch zu zeigen, dass es eben nicht irgendein modernes Phänomen ist oder so, sondern dass es das vielleicht zwar mit Unterschieden, aber trotzdem einfach durch die Geschichte hindurch schon immer gab.
Ja, richtig gutes Thema.
Danke.
Ich habe das Gefühl, wenn man so, wie sagt man, Bildungsmaterialien zu Queerness liest oder so Definitionen liest, die so gemacht sind für Hetero-Verbündete oder Leute, die zum ersten Mal mit so den Begriffen und der Theorie dahinter sozusagen in Kontakt kommen, dann wird Sexualität und Geschlechtsidentität oft so bewusst so sehr getrennt. Also so, ne, lesbisch sein heißt das und das. Es muss nicht heißen, dass man sich auf eine bestimmte Art anzieht oder sich, ne, so ein Klischee wäre ja so, die Kampflesbe und so. Mhm. Ich habe das Gefühl, also ich sehe, wo das herkommt, um eben so vorzubeugen, praktisch, dass Leute jemanden sehen mit einer bestimmten Geschlechtspräsentation und da direkt Rückschlüsse ziehen, auf welche Sexualität hat die Person. Aber ich fand es eben auch cool, wie du sagst, so jenseits von so zu starren Definitionen, die ja cool und empowernd sein können, aber manchmal auch einengt, wie du davon sprichst, die sich eben Communities und Identitäten so im Fluss sind und sich vermischen. Also wie können wir diesen Gedanken beibehalten, der so diese Zuschreibungen verhindern will und eben das getrennt halten will, Geschlechtsidentität und Sexualität, und trotzdem so diese Vermischungen irgendwie sichtbar machen, würdest du sagen?
Ja, also in meiner Masterarbeit bin ich da so ein bisschen auch geschichtlich eingegangen. Nämlich aus meiner Perspektive kommt Teil dieser heutigen Vermischung auch so ein bisschen daher, oder nicht nur die Vermischung und dann nämlich auch die folgliche Trennung, daher am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Sexologie so ein bisschen aufkam, war ein Teil der sexologischen Erkenntnisse, dass eben queere Menschen eventuell einen Zusammenhang zwischen Geschlechteridentität und Sexualität haben. Also es gab da so Begriffe wie zum Beispiel von Karl Heinrich Ulrichs Urning hieß das. Und da hat er schon die Theorie aufgestellt, dass eben Sexualität und Geschlechteridentität so ein bisschen zusammenhängt. Also zum Beispiel feminine Männer. Ne, das hängt ja dann schon auch mit der Geschlechterpräsentation zusammen. Und später der Begriff von Havelock Ellis Invert. Oder Inversion hat das auch verbunden. Und auf der einen Seite waren diese Erkenntnisse natürlich irgendwie gut, weil sie Sichtbarkeit gegeben haben und auch medizinische Möglichkeiten für queere Menschen. Aber auf der anderen Seite waren sie halt sehr pathologisierend und haben durch sehr enge medizinische Definitionen auch ganz viele Menschen ausgeschlossen. Und rückwirkend denken aber viele Menschen, wenn heute über diese Begriffe geredet wird, dann wird das gleichgesetzt mit Homosexualität, also nur Sexualität. Obwohl diese Begriffe eigentlich ursprünglich fast schon eher sich auf Geschlechteridentität bezogen haben oder zumindest genauso viel wie auf Sexualität. Und das zeigt schon mal, wie auch so rückwirkend, wenn solche Sachen nicht wirklich original gelesen werden, wie der dann aktuelle kulturelle Kontext das beeinflussen kann. Dass nämlich zum Beispiel dieser Aspekt von Geschlecht da so ein bisschen quasi untergegangen ist. Und das ist das, was du auch gesagt hast, dass nämlich heutzutage es eher so ist, dass diese zwei Aspekte als getrennt angesehen werden. Und meiner Meinung nach ist das, auf der einen Seite kann das sehr hilfreich sein, um gerade auch Menschen, die mit den Themen jetzt nicht ganz so viel zu tun haben, das so ein bisschen zu erklären. Zum Beispiel ja auch selbst irgendwie Geschlecht und Geschlechterausdruck, dass das auch was Unterschiedliches sein kann. Also ich finde, es ist super wichtig, dass Sexualität und Geschlechteridentität getrennt erklärt werden können in manchen Kontexten. Aber gleichzeitig finde ich es schade, wenn dann überhaupt nichts darüber gesagt wird, dass es halt für manche Menschen auch zusammenhängt. Für manche Menschen nur teilweise zusammenhängt und für manche aber absolut. Gerade in der lesbischen Community, zum Beispiel für Femmes und Butches, wo das total zusammenhängen kann. Und deswegen sehe ich das so, dass halt aktuell oft diese Abgrenzung von Geschlechteridentität oder Geschlechterausdruck von Sexualität daher kommt, dass in der Dominanzgesellschaft das halt oft als was Schlechtes angesehen wird, wenn man nicht vom Geschlechterausdruck her in die Norm passt. Also zum Beispiel ist es einfacher, wenn, also lesbisch sein zum Beispiel von der Sexualität her, ist ja sowieso schon nicht in die Norm passend. Und wenn man dann auch noch vom Geschlechterausdruck nicht reinpasst, dann hat man ja zweifach sozusagen was. Und für mich hängt es deswegen auch so ein bisschen mit dieser Assimilationsstrategie zusammen, in die Dominanzgesellschaft zu passen. So, ja, ich bin ja aber nur lesbisch, beziehungsweise ich stehe aber nur auf Frauen. Das ist ja aber mein einziger Unterschied zu der Normgesellschaft. Ansonsten bin ich ja genauso wie ihr.
Genau, also größtes Kompliment, das sieht man dir gar nicht an. So.
Richtig, genau.
Also kein Judgment, das ist ja völlig okay, wenn das Leute sich so aussuchen. Ne?
Richtig, und deswegen finde ich es deswegen auch schade, wenn das immer unhinterfragt getrennt wird, eben weil es halt für manche Menschen zusammenhängt und es ja eigentlich auch gar nichts Schlechtes sein muss, weil in einer idealen Welt sozusagen wir ja alle frei wären, irgendwie uns auch so auszudrücken, wie wir sind. Und deswegen ja hängt das für mich halt auch so einmal mit vielleicht so dieser Assimilation zusammen und auch einfach, wie halt aktuell darüber geredet wird, dass es halt sehr separate Dinge sind. Wie gesagt, es hat seinen Nutzen, meiner Meinung nach, das so zu erklären. Aber ich finde es schade, wenn dann Zusammenhänge untergehen oder gar nicht darüber gesprochen wird, dass es halt auch für manche Menschen zusammenhängen kann.
Ja, deswegen finde ich es super cool, dass du praktisch eine Romane auch viel dir angeschaut hast, zum Beispiel Sami von Audre Lorde oder Stormwitch Blues, über das wir hier schon oft geredet haben, das ich immer noch nicht gelesen habe.
Ich habe sie schon ausgeliehen, kannst du dir das vorstellen, das liegt schon bei ihr.
Das liegt schon bei mir, es ist so nah und doch so fern, wirklich.
Sommerlektüre.
Genau, so ein leichtes
Tricker. Richtig.
Und deswegen finde ich das in deiner Masterarbeit, dadurch, dass es Romane sind, so aus dem Leben gegriffen auf eine Art, weil Leslie Feinberg dann eben zum Beispiel oder die protagonistische Person aus Stormwitch Blues von so Gesprächen erzählt, einfach wo das halt so in der Bar irgendwie wird dann so Geschlecht und Sexualität bei einem Bier verhandelt. Genau, oder in Sami auch ähnlich, sehr, sehr so einfach so ein Gedankenfluss.
Ja, bildet ja auch vielleicht nochmal so viel mehr einfach ab, wie man vielleicht auch zu der Zeit dann über solche Dinge einfach gesprochen hat, ne? So einfach untereinander, wenn es halt nicht so komplett so theoretisch abstrahiert ist. Ja, nee, fand ich auch cool.
Ja, total. Und ich finde es auch voll interessant, gerade weil ihr die zwei Beispiele genannt habt, dass auch selbst zwischen diesen verschiedenen Erfahrungen, die ja so oder so total unterschiedlich sind, wie die Menschen sich identifizieren, die Lebensrealitäten von den Menschen. Natürlich hängt da auch irgendwie Klasse, Race, Standort und so weiter. Ganz viele Faktoren hängen da zusammen. Und zum Beispiel bei Stormwitch Blues ist es ja so, dass Butches und Femmes innerhalb von der lesbischen Szene auch sehr viel Diskriminierung erfahren. Also nicht nur von der Dominanzgesellschaft, sondern auch innerhalb von der lesbischen Szene, was wir ja heutzutage auch immer noch finden. Und bei Audre Lorde ist es so, also die Butches und Femmes erfahren das, weil sie halt entweder zu maskulin in Anführungszeichen oder zu feminin sind. Und bei Audre Lorde sind ein paar Jahre später sozusagen als Stormwitch Blues. Und bei Audre Lorde ist es eben so, dass sie beschreibt, dass sie Diskriminierung erfährt, eben weil sie nicht in diese Butch-Farm-Rollen passt. Ja. Also ich fand es auch total spannend, wie unterschiedlich das sein kann, basierend auf unterschiedlichen Lebensrealitäten, wie gesagt, die Zeit, in der das passiert, wie sich das teilweise zwar die Diskriminierungsformen durch die ganzen 100 Jahre ziehen, aber teilweise auch verändern und teilweise auch super kontextabhängig sind. Also ich fand das irgendwie total interessant und auch, dass dieses Beispiel zeigt auch nochmal, dass ich halt nicht nur Menschen in der Masterarbeit angeschaut habe, die sich explizit als trans definieren. Audre Lorde macht das ja zum Beispiel nicht. Aber trotzdem finde ich in ihren Texten ganz, ganz viel über Gender-Nonkonformität. Und das zeigt halt auch nochmal, dass diese Cis- und Trans-Label auch schwierig sein können, weil wenn wir zum Beispiel Audre Lorde als Cis-Frau labeln würden, dann würden wir ganz, ganz viele der geschlechternormativen Erfahrungen von ihr vielleicht verpassen. Und ich glaube, das passiert heute leider recht schnell, indem wir sagen, okay, das ist eine Transperson, das ist eine Cis-Person. Und deswegen fand ich es auch super wichtig, halt ganz viele verschiedene Erfahrungen anzuschauen und nicht nur zum Beispiel von Menschen, die sich explizit als trans labeln würden. Zudem, wie gesagt, ja, der Begriff auch eher jetzt in den letzten Jahrzehnten verwendet wird. Und genau, ja.
Ja, voll. Um nochmal so ein bisschen mehr auch zurück zu dir zu kommen, so du meinst ja auch eh schon, dass du dich auf vielen queeren Communities bewegst und ich glaube, wir beide, glaube ich, können es schon auch noch so ein bisschen nachvollziehen, ne? Dass wenn man sich so oft dann so tiefgehend in so ein Thema auch einarbeitet, dass es ja auch voll was mit einem macht, wie man dann auch irgendwie sich im Alltag vielleicht nochmal Dinge überdenkt oder sich anders in Räumen bewegt und so. Hast du auch so das Gefühl, dass du aus deiner Masterarbeit irgendwie ja sozusagen was mitgenommen hast, wie du dich in queeren Räumen bewegst oder so im Alltag irgendwie einen Umgang mit Dingen gefunden hast und so?
Ja, also ich habe total viel mitgenommen und für mich hat das mir einfach so ein starkes Gefühl von queerer Kontinuität gegeben und auch Solidarität, gerade auch mit Erfahrungen, die eher in der Geschichte liegen. Und ich habe mich einfach super verbunden gefühlt. Einmal natürlich, weil ich noch mehr Respekt und Dankbarkeit für meine queere und trans Vorfahren einfach bekommen habe. Also zum Beispiel Leslie Feinberg, Polly Murray, Kate Bronstein und so weiter. Und naja, gut, auf der einen Seite hat es mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass viele diskriminierende Strukturen zwar vielleicht jetzt ein anderes Gesicht haben, aber trotzdem schon so lange da waren und auch immer noch da sind. Und das kann schon irgendwie ziemlich anstrengend sein oder war es für mich, weil es einfach dann ein bisschen frustrierend auf mich gewirkt hat. So gut, diese Menschen damals, vor 100 Jahren, haben sich schon damit rumgeschlagen und heute ist es gar nicht so viel anders. Aber auf der anderen Seite hat es mir dann total viel gegeben zu wissen, dass ich eben nicht alleine bin, nicht nur heute alleine bin mit diesen Kämpfen, sondern halt auch schon damals. Und da habe ich dann irgendwie so ein Gefühl bekommen, dass so ein bisschen larger than life sozusagen, dass noch ganz viel Geschichtlichkeit hinter mir steht, aber auch irgendwie vor mir. Also es hat mir so nochmal einen größeren Rückhalt irgendwie gegeben. Und genauso ist es aber auch schon natürlich, das Gleiche mit den positiven Erfahrungen von diesen Menschen zu spüren, so eine Verbundenheit, dass irgendwie nicht normative Arten von Begehren und Geschlecht irgendwie schon immer irgendwie existiert haben und dass es auch da quasi schon immer was gab, wo ich mich nicht alleine fühlen muss.
Voll, ja. Richtig schön gesagt, ja. Nee, so auch gerade das Bild, das du so gemeint hast, ne, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man
sitzt so auf jemandes Schultern.
Ja, genau.
Ja. Total.
Ja. Ich glaube, wir merken das ja irgendwie auch, finde ich, glaube ich, immer wieder mal, wenn wir uns hier mit Themen beschäftigen. Und ich glaube, wir haben auch mal so Verlust, uns irgendwie so ein bisschen geschichtlich immer so denen dann irgendwie auch zu nähern und quetschen auch immer alle unsere Gäste da so rein, das mit uns zu machen. Aber ja, voll. Ich finde das, also, das macht irgendwie auch voll viel mit einem, wenn man einfach so sich da mal ein bisschen mehr reindenkt und so. Und einfach so ein Gefühl auch dafür bekommt, wo man jetzt heute auch steht. So.
Voll, ne? Auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, früher dachte ich immer so, früher war alles schlimmer für Queers, so Leute wurden einfach immer unterdrückt. Und dann kamen die 90er und wurde es ein bisschen besser, so. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so ein Narrativ davon, aber wenn man so mal genauer hinschaut, irgendwie war es halt mal in der Dekade schlimmer, in der Dekade besser und so, also
ja, voll.
Ich weiß noch, wie fast mein Gehirn explodiert ist, als ich mir das erste Mal vorgestellt habe, dass so in den 20er Jahren es so queere Bars gab irgendwie oder lesbische Bars oder was auch immer, bin ich jetzt so, was? Ihr wart doch unterdrückt damals. Leute auch so, aber so nicht so linear und so.
Ja. Du meinst jetzt gerade auch schon so, hast du mal kurz angesprochen, was jetzt vielleicht noch kommt, was noch an Geschichte vor uns steht. Und was wir natürlich auch mal gerne aufmachen, ist nicht nur Geschichte, sondern auch Popkultur. Und
Ich habe zwei Themen.
Und ich musste gerade, also wir mussten da vorbereiten, ein bisschen so drüber nachdenken, dass ich so ganz Gefühl habe, dass gerade so, so die Gen Zs irgendwie gar nicht mehr so sehr vielleicht mit so Begriffen um sich werfen. Oder dass es so ein bisschen mehr so ist, ach naja, ist irgendwie auch alles egal, so ich bin halt, was ich bin und ich muss mich nicht labeln und so. Und wer ist das letzte Mal?
Also ich glaube,
Harry Styles hat das letzte, glaube ich, so gesagt. Mhm. So. Ja, also frage ich mich irgendwie auch, also finde ich irgendwie, auf eine Art finde ich das auch voll freeing und irgendwie, ich verstehe so den Ansatz voll, aber ich finde auch immer so politische Begriffe zu haben irgendwie auch so voll wichtig. Also so ein bisschen auch eine Frage, wie nimmst du das wahr oder wie lässt du dich vielleicht auch irgendwie so einordnen?
Ja, also schon mal als Disclaimer, ich habe nicht so viel Verbindung zu Popkultur und weiß gar nicht so viel drüber. Das mit Harry Styles habe ich tatsächlich mitbekommen, aber es war ein Zufall.
Klar, das sagen sie alle so.
Aber allgemein kann ich dazu natürlich gerne was sagen. Und ich finde, das ist einfach ein super komplexes Thema. Also auf der einen Seite finde ich, dass Begriffe total befreiend sein können und irgendwie eine Erfahrung von Zugehörigkeit und Sinngebung geben können, wenn ein Begriff gefunden wird. Noch gar nicht mal nur im queeren Kontext, sondern vielleicht in ganz verschiedenen Kontexten. Also ich finde, auf der einen Seite können sie deswegen befreiend sein. Auf der anderen Seite können sie auch einschränkend sein, natürlich, weil sobald wir uns irgendwie ein Label geben oder uns auf Begriffe berufen, die ja auch irgendwie dominante Definitionen haben, werden wir so oder so dann irgendwann an die Grenzen davon stößen oder irgendeine Person, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung hat oder diesen Begriff benutzen würde, würde dann aber in die dominante Definition nicht reinpassen.
Ja.
Deswegen finde ich es einfach gut, sich dem bewusst zu sein und auch sagen zu können, gut, es gibt Vorteile und Nachteile. Es muss jetzt gar nicht ein oder das andere sein. Und außerdem finde ich super wichtig, auch drüber nachzudenken, dass Begriffe immer im Wandel sind und auch irgendwie von den Menschen, die sie benutzen, leben und außerdem total kontextabhängig sind. Zum Beispiel, ich verwende das Wort lesbisch nur sehr kontextabhängig und teilweise kommt es auch darauf an, in welchem Umfeld ich bin, wenn ich meine Neopronomen benutze, weil ich keine Lust habe, irgendwie mich mit cishet-Personen rumzuschlagen, die dann irgendwelche herablassenden Kommentare dazu ablassen. Also deswegen finde ich auch Kontext super, super wichtig, um über das Thema Begriffe zu reden. Und gleichzeitig bin ich auch immer dafür, die Mainstream-Definitionen zu hinterfragen, die man ja auch schon gehört hat wegen meiner Masterarbeit und die Definition von lesbisch. Weil zum Beispiel ist es auch oft so, dass einfach die Personen dann individuell für sich den Begriff nochmal ganz anders definieren würden. Und ich finde es auch spannend, weil ich habe das schon oft gehört, dass irgendwie die gleiche Person einen Begriff komplett unterschiedlich definiert. Also wenn wir zwei Personen haben und beide sagen, wir sind bisexuell, die definieren das vielleicht komplett anders, benutzen aber denselben Begriff. Und gleichzeitig gibt es so auch Menschen, die sehr ähnliche Erfahrungen haben, aber dafür einen komplett anderen Begriff benutzen.
Ja, voll.
Also das heißt, ich finde, man darf Begriffe dann nicht dafür benutzen, um irgendwie halt sagen, okay, dann hast du diese Erfahrung und du die andere. Das meinte ich auch damit zum Beispiel, wenn man Audre Lorde als Cis-Frau labeln würde und Leslie Feinberg als Trans-Person und dann sagen würde, okay, ihr habt komplett unterschiedliche Erfahrungen. In vielen Aspekten stimmt das sicherlich, aber dann frage ich mich, okay, inwiefern werden denn die Label dazu genutzt, um halt die Gemeinsamkeiten irgendwie dann auch nicht sehen zu wollen. Und genau, also das sind jetzt einfach so ein paar Gedanken und ich glaube, das hat jetzt nochmal klar gemacht, wie komplex das Thema sein kann. Aber das finde ich eigentlich auch das Coole daran. Also ich weiß, manche Menschen scheuen sich so ein bisschen vor Komplexität, aber ich finde, das ist eigentlich was total Schönes.
Ja, voll.
Kriegen wir nochmal dieses Zitat von Leslie Feinberg zusammen? I defend my right to be complex.
Mhm, das, genau, wow. Das ist die, das ist der Titel meiner Masterarbeit, I defend my right to be complex.
Ja. Richtig cool. Ich muss jetzt auch gerade direkt nochmal in unsere Folge zum Thema Butch nachdenken. Da haben wir ja auch so ein bisschen schon mal darüber gesprochen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Pia meint es dann auch so. Es gibt halt auch gar keine Definition, so jeder ist halt für sich, kann sich das so aussuchen, was es für einen bedeutet. So. Ja, genau. Und
ja.
Das ist ja eigentlich genau das, was Labels ausmachen. Genau. Ja.
Ja. Und deswegen finde ich es auch auf der einen Seite cool, wenn Menschen sagen, naja, eigentlich, ich will mich nicht definieren oder ich kann mich nicht definieren und Menschen müssen sich nicht definieren. Mhm. Auf der anderen Seite kenne ich das gerade oft von cis-hetero-Menschen, wenn halt diese Sätze kommen, so, ja, wir sind doch eh alle gleich und es ist mir doch egal, dass du trans und oder lesbisch bist und ja, das wird halt das in diesem ja genau und es wird in diesem Kontext oft so verwendet, so ein bisschen absprechend und invalidieren. Zumindest kommt es bei mir so rüber, weil dann Menschen quasi einfach die Erfahrungen, die bei mir vielleicht anders sind oder halt eben nicht in die Norm passen oder Diskriminierung erfahren, da wird das dann einfach so ein bisschen ja, also einfach nicht anerkannt. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen mir nicht zuhören und auch mich nicht sehen. Deswegen können in solchen Kontexten Label total wichtig sein. Aber natürlich rede ich da auch nur aus meiner Perspektive. Und allgemein finde ich es einfach super wichtig, dass jede Person selbst bestimmen kann, ob sie Begriffe benutzt oder nicht. Und wenn ja, welche oder in welchen Kontexten. Und deswegen will ich da auch gar nicht sozusagen meine Meinung geben, was ich denke, dass andere Menschen machen sollen. Ich habe jetzt einfach allgemeine Gedanken und dann, was, wie es halt so für mich teilweise ist.
Voll, ja.
Das sollte nicht so, ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt wahrscheinlich, das sollte nicht so als Waffe jemals benutzt werden, so innerhalb der Community, das ist ja. So, du darfst mitspielen, du darfst nicht mitspielen und ja, so. Ja,
voll. Okay, ich glaube, wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Labels und Begrifflichkeiten nicht irgendwie sie festsetzen, aber wie umkämpft sie auf jeden Fall sind. Und dass so Sprache finden auch häufig einfach auch schwierig sein kann. Aber ich finde, und dafür haben wir dich auch eingeladen, Max, so, du hast eine richtig coole Broschüre rausgebracht, wo man das so ein bisschen einfach kombinieren kann. Es geht darum, sich nahen Personen mitteilen zu können. Und es gibt zum einen Texte, die Infos geben, aber es gibt auch Platzhalter, um sich selbst auszudrücken. Aber ich will dich am liebsten ein bisschen selber davon einfach erzählen lassen. Was hast du da für eine Broschüre aufgestellt?
Ja, sehr gerne. Und zwar heißt die Broschüre Nicht binär, eine Einführung beziehungsweise Non-Binary, an Introduction auf Englisch. Und zwar ist die Broschüre, wie der Name schon sagt, einfach so eine Einführung in das Thema Nicht-binär. Und zwar soll das zum einen für nicht-binäre Menschen sein, die sich ihrem Umfeld einfach mehr mitteilen möchten, also zum Beispiel Familienmitgliedern, FreundInnen und vielleicht noch so ein bisschen Angst haben oder sich gerne eine Unterstützung wünschen würden. Dafür ist die Broschüre so ein bisschen gedacht, dass es quasi unterstützend ist und vielleicht auch ein paar Hürden nimmt oder dabei auf jeden Fall unterstützt. Und gleichzeitig aber auch einfach für alle Menschen, die sich interessieren für das Thema oder auch immer schön ist es, wenn FreundInnen und Familienmitglieder von nicht-binären Personen selbst Initiative ergreifen und sich diese Broschüre besorgen und das nicht auf die nicht-binäre Person selbst fällt sozusagen. Und genau, wie du auch schon gesagt hast, gibt es ganz verschiedene Themen, aber hauptsächlich geht die Broschüre so ein bisschen die meistgestellten Fragen ab. Also gerade auch so Fragen, die anstrengend sind zu beantworten, wie zum Beispiel, gibt es denn biologisch nicht nur zwei Geschlechter und ist das nicht ein Jugendtrend? Also das sind alles so Fragen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wenn ich mich bei meiner Familie outen möchte, da hätte ich Angst, dass diese Fragen kommen oder auch einfach nicht nur bei meiner Familie, sondern einfach bei Außenstehenden, die mit dem Thema jetzt noch nicht so in Berührung sind. Und das hat mich super nervös gemacht und ich habe auch gemerkt, dass es mich davon abhält, halt mich mit Menschen darüber zu unterhalten oder mich zu outen oder mich mitzuteilen. Und deswegen war es mir total wichtig, diese Broschüre zu schreiben Und eben auch, also deswegen gibt es immer diese Fragen und dann gibt es einen kurzen Teil, wo so eine allgemeine Antwort gegeben wird. Und ich habe extra darauf geachtet, dass das auch relativ breit gefächert aufgestellt ist. Aber klar, alle Erfahrungen und gerade nicht-binäre Erfahrungen sind einfach so unterschiedlich. Und deswegen war es mir wichtig, eben darunter immer noch so einen kleinen Teil zu geben, den man selbst ausfüllen kann, wo man dann nochmal von der eigenen Erfahrung berichten kann. Und das macht das natürlich auch nochmal total persönlich und individuell. Und da war auch meine Hoffnung, dass dann die Personen, die dann später die Broschüre lesen, wenn sie dann ausgefüllt ist, dass es auch noch so ein Gefühl von Verbundenheit gibt. Weil die Person öffnet sich, also die Person, die das ausgefüllt hat, öffnet sich ja auch sehr. Aber gleichzeitig braucht man auch diese individuell ausgefüllten Felder nicht, um irgendwie genug Informationen zu bekommen, dass da gibt es auch schon ganz, ganz viele Informationen und Ressourcen und Beispiele für Begriffe oder Pronomen und dann noch ein Wörterverzeichnis und Quellen und alles. Also hoffentlich ist alles drin, was Menschen da drin haben wollen würden und wahrscheinlich aber nicht, aber das finde ich auch total okay. Und deswegen hoffe ich, dass Menschen das dann entweder dann noch reinschreiben können oder mir Feedback geben können oder selbst was dazu schreiben können, weil ich bin ja auch nur eine Person.
Ja, voll. Richtig cooles Projekt. Richtig schön aufgebaut.
Dankeschön.
Wir dachten uns die ganze Zeit, du hast ja mit einer Illustratorin zusammen gemacht.
Genau.
Und wir dachten uns nur die ganze Zeit, wie habt ihr dieses Projekt gestemmt, wo ja auch unklar ist, wird es so rauskommen, wie wir es wollen? Wird alles klappen so? Was hat dich so bei der Stange gehalten irgendwie?
Ja, also es war schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe das mit Lisa von Sind wir schon da gemacht. Lisa hat das ganz, ganz toll illustriert und ich war echt froh, dass ich da eben nicht alleine war und sie hatte und mich immer mit ihr rückbesprechen konnte und so weiter. Das heißt, ich war halt für das sprachliche Konzept und für den Text und so weiter verantwortlich und Lisa für die Illustrationen. Und wir hatten das so gemacht, dass wir erstmal das Konzept besprochen haben, dann habe ich den Text fertiggestellt und dann haben wir über die Illustrationen geredet. Und es war schon irgendwie anstrengend, auch weil wir das ja ohne sonstige Unterstützung gemacht haben. Das heißt, wir hatten kein Funding oder so, wir hatten keinen Verlag. Aber das war tatsächlich auch eine bewusste Entscheidung von mir, weil selbst bei Funding, dann tut man ja schon irgendwie dann irgendwie ein Label von irgendeiner Organisation drauf, wo man nie hundertprozentig sagen kann, ob man auch dahinter steht, wofür die stehen.
Ja.
Und das war mir ein bisschen zu gefährlich und vielleicht auch zu stressig, weil dann manche sagen, ja, okay, wir geben euch Geld, aber dann müsst ihr das und das und das machen. Und darauf hatte ich einfach keine Lust. Ich wollte, dass das wirklich irgendwie bei mir und bei uns bleibt und halt auch wirklich genau so an meine Community gegeben werden kann, wie ich das gerne möchte und wie meine Community das auch möchte. Und das war dann aber natürlich, wie gesagt, sehr viel Eigenarbeit auch und teilweise sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben einfach gut zusammengearbeitet und mich hat auch der Gedanke, dass wenn die Broschüre draußen ist, dass es so vielen Menschen hoffentlich was geben wird. Das hat mich so ein bisschen motiviert und ja, jetzt ist es auch einfach so, dass ich mich total freue, dass ich das machen konnte und freue mich auch super, so Feedback zu bekommen, dass es eben so ist, dass sich Menschen gesehen fühlen und unterstützt. Und die Arbeit ist jetzt schon fast vergessen. Also es ist natürlich immer noch Arbeit, weil ich die Broschüren ja auch verschicke. Und genau, es gibt die einmal in physischer Form, aber auch in digital. Und ja auch auf Englisch und auf Deutsch. Also es ist schon immer noch Arbeit da bei mir, aber bei weitem nicht so viel wie letztes Jahr.
Boah, ja, krass. Ja, ich möchte auch nochmal erwähnen, dass man solidarisch dafür bezahlen kann.
Ja.
Das heißt, wenn man es sich nicht leisten kann, gibt es einen kostenlosen digitalen Download und man kann sowohl sozusagen die Grundkosten für euch decken, als auch ein bisschen was extra dazu geben. Genau. Was immer cool ist so.
Wir verlinken natürlich, ne?
Absolut.
Werdet ihr überall finden, wo man Infos macht.
Ja, sehr gerne. Also ihr könnt gerne meine Website verlinken und da finden Menschen dann einmal Informationen zu der Broschüre und auch zu meinen Yoga-Angeboten und zu mir allgemein. Also könnt ihr gerne alles mit in die Shownotes, so nennt man das, glaube ich.
Sehr gut, weil du den Link schon drauf hast. So.
Nice.
Wir haben noch eine letzte Frage. Ich habe das Gefühl, das ist so eine, diese Broschüre, die man so, ne, die man sich so gegenseitig geben kann und sagen kann, so, hey, das ist, wie ich gerne in Kontakt treten würde darüber gerade. Ich erinnere mich sehr an so Inviting In im Gegensatz zu Coming Out. Inviting In ist so ein Konzept, was eben so mehr Macht geben will der Person, die gerade was über die Identität teilt oder was über das Leben teilt irgendwie. Und ich habe das Gefühl, geht auch so ein bisschen weg von diesem so, ich muss immer an so amerikanische Highschool-Filme denken, wo dann am Ende jemand auf der Bühne steht und sagt, ich bin schwul und dann Big Drama so und die Person wurde auch irgendwie dazu gezwungen, aber irgendwie ist dann auch befreiend, aber es ist, und dann ist der Film vorbei so. Mhm. Was ja, ja. Ne, also ich weiß das Drama daran zu schätzen auf jeden Fall als queere Person, aber was ja oft wenig von der Wirklichkeit abbildet im Sinne von, ich habe das Gefühl, ich muss, weiß nicht, mittlerweile nicht mehr so viel, aber am Anfang hatte ich das Gefühl, ich muss alle 5 Minuten irgendwie mir überlegen, ob ich jetzt Coming Out mache oder nicht so. Ja. Und ja, Inviting In, finde ich, beschreibt es viel besser, dass es so kontinuierlich ist und dass man so nach und nach so Leute so in diesen Aspekt seines Lebens reinholt
mit auch so vielen Informationen, die man will. In deiner, also on your own terms sozusagen, ne? Also genauso wie deine Broschüre. Man kann selber nochmal ausschreiben, wie sehe ich das, wie empfinde ich das, und man hangelt sich nicht nur an so festen Begriffen so ab, an die dann irgendwie Leute dann irgendwie sich selber überlegen können, was sie daraus machen, sondern man nimmt so seine eigenen Worte und gibt das so weiter.
Ja. Voll, ne? Ja. Hast du das Gefühl, es gibt irgendwie eine größere Veränderung gesellschaftlich, wo es eben mehr Raum gibt für so neue Formen des Outings, wenn wir es noch so nennen wollen? So?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, was da so meine Beobachtung ist. Also ich glaube, Outing ist immer noch das dominante Konzept, einfach weil ich glaube, der Prozess, der passiert, hängt für mich so ein bisschen mit dem Umfeld, den die Gesellschaft kreiert, zusammen. Und aktuell, finde ich, ist das Umfeld in der Gesellschaft noch meistens so, dass es halt diesen Prozess des Outings nicht braucht, aber wenn sich jemand mitteilen möchte, dann ist es halt meistens in dieser Form. Und Inviting In finde ich zwar total super und finde das eigentlich auch ein noch schöneres Konzept, aber dazu braucht es halt zum Beispiel irgendwie, dass dann die Person sich sicher fühlt und Selbstbestimmung hat und so weiter. Und das, so weit, wie gesagt, das ist ja nicht linear, aber aktuell, meiner Meinung nach, besteht das halt nicht oder halt nur in einzelnen Räumen und einzelnen Kontexten. Versteht ihr, wie ich es meine? Also, ich finde, die Konzepte sind voll abhängig von dem halt, was drumherum passiert. Und aktuell denke ich schon, dass wir da noch eher bei Outing sind. Ich würde es aber sehr schön finden, wenn sich natürlich erstmal in der Gesellschaft was ändert, um dann halt noch mehr Raum für noch mehr Konzepte zu geben und einfach allgemein, egal wie diese Konzepte dann heißen, einfach allgemein, dass Menschen sich sicherer fühlen, mehr Selbstbestimmung haben, dass es mehr Solidarität gibt innerhalb der queeren Community und auch queere Community und der Cis-Hetero-Welt. dass sich dadurch dann ganz viele unterschiedliche Formen entwickeln könnten oder auch einfach Gespräche entstehen, wo Menschen einander zuhören können und auch die Komplexität anerkennen können und zwar auch irgendwie dann Gemeinsamkeiten entdecken, aber halt auch Differenzen dann zu zelebrieren lernen. Weil ich finde, es wird dann oft gesagt, ja gut, um irgendwas zu überbrücken, müssen wir halt unsere Differenzen vergessen und uns nur auf unsere Gemeinsamkeiten fokussieren. Aber ich finde, dann sehen wir doch immer nur einen Teil von den Menschen und ein ganz anderer Teil bleibt dann weg. Und deswegen finde ich es auch super, super wichtig zu lernen, eben Differenz als etwas super Positives anzusehen und dass man nicht immer alles verstehen muss. Weil selbst bei Inviting In ist es ja so, dass eine Person von der eigenen subjektiven Erfahrung erzählt und die andere Person kann das ja absolut nicht immer verstehen, aber ich finde, muss die Person halt auch nicht. Ich finde es einfach auch total wertvoll, für Erfahrungen offen zu sein, die wir nie verstehen können, mhm. und trotzdem dann einfach dieser Erfahrung Raum zu geben und natürlich Respekt und Unterstützung gegenüber zu bringen. Heißt die Formulierung so?
Ich war voll dabei.
Richtig schön zusammengefasst, ja. Ja, voll. Also auch mal Differenzen embracen und sich gegenseitig zuhören.
Voll, ne? Ja. Und auch, also, ne, auch so, wir nehmen gerade auf in der Woche der lesbischen Sichtbarkeit.
Ja.
Und unser Podcast geht ja auch um lesbische Sichtbarkeit, aber ich glaube, es ist uns wichtig zu sagen, in dem Sinne von Sichtbarkeit ist kein Muss so,
ja,
und
voll.
Man muss nicht immer laut und irgendwas und auf einer Bühne sich geoutet haben, um queer zu sein oder voll. Was auch immer.
Ja, und außerdem finde ich es auch unfair, von Menschen Sichtbarkeit zu verlangen, wenn man nicht vorher einen sicheren Raum und sichere Strukturen hergestellt 100%. Hat, in denen sich die Menschen outen können.
100%,
ja.
Ein sehr schönes Schlusswort. Und damit sagen wir vielen Dank, Max, dass du dabei warst.
Danke euch.
Sehr cooles Gespräch. Und wie gesagt, ihr werdet alle Infos zu Max in den Shownotes und auf Instagram finden. Und ja, wir hoffen, ihr bestellt die Broschüre, weil sie sehr cool ist.
Yes.
Ja, und wir hoffen, wir werden noch viel mehr von Max hören in der Zukunft. Wir sind sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Dankeschön, total schön, dass ich da sein durfte.
Falls ihr über diese Folge oder über irgendeine Folge mit uns ins Gespräch kommen wollt, meldet euch gerne jederzeit, zum Beispiel auf Instagram. Da findet ihr uns als thelesbiangays.pod. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, oder ihr meldet euch per Mail unter thelesbiangays.podcast@gmail.com. In unserem Instagram-Profil gibt es auch einen PayPal-Link. Falls ihr denkt, ihr wollt uns unterstützen, freuen wir uns sehr darüber.
Ja, und jetzt noch zu den News, die wir angeteasert haben. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Sommerpause und erholen uns ein bisschen. Wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie lange Pausen machen, wann wir zurückkommen. Wir haben aber auf jeden Fall noch eine Menge Themen, die wir gern noch besprechen wollen.
Ja.
Von daher, kommt gut durch den Sommer. Passt gut auf euch auf.
Mhm, seid gespannt.
Genau. Und wir sind auf Instagram auf jeden Fall noch ein bisschen aktiv. Und da sind wir auf jeden Fall. Gucken wir noch rein.
Und melden uns natürlich sofort, wenn wir ein neues Datum haben für die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr über euch. Und bis ganz bald.
Macht's gut. Mhm.